Kluntje und Krisen zwischen Teilhabe und Therapie mit Ostfriesen. Der Podcast der Ostfriesischen Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GGmbH. Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Teestube.
Hier sind Matthias
und Chris
und Julia mit Diego. Macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück.
Mein Tee ist fertig. Hallo zusammen. Wir haben es heute, oh Gott, was haben wir denn? Wir haben Mittwoch um Mittagszeit rum. Ich bin in die Focken-Bollwerk-Straße gefahren und besuche heute die SPFH. Wenn ich ein Harry Potter-Buch wäre, wäre ich bestimmt Chris Doberstein und der Herr der Abkürzung. Wir lassen uns jetzt doch einmal von der Stefanie Klöver erzählen. Was ist SPFH? Was machst du hier? Seit wann bist du dabei? Hi Stefanie, stell dich doch mal vor.
Hi Chris. Also mein Name ist Stefanie Klöver und ich arbeite hier in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Ich bin seit Mai 2025 hier. Und die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine Hilfe für Familien, die wir aufsuchen und mit denen wir dann zusammenarbeiten.
Das bedeutet Mai 25, dann bist du ja auch noch relativ frisch hier. Wenn du magst, was hast du vorher gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen.
Also davor war ich in der Schulsozialarbeit und davor war ich ziemlich lange im Jugendamt tatsächlich tätig.
Das ist dann ja natürlich auch eine super Korrespondenz, die man vorher haben kann, um dann in die Familienhilfe mit reinzugehen, weil dann weiß man auch, wie der Hase läuft.
Ja, so ein bisschen weiß man da schon Bescheid, sitzt trotzdem jetzt auf der anderen Seite.
Ja, das stimmt. Das ist immer was anderes, aber auch immer eine ganz schöne Lebenserfahrung, finde ich. Also man bereichert sich eigentlich dadurch, wenn man viele Aspekte der gleichen Arbeit quasi kennenlernen kann.
Ja, genau. Ja. Man weiß auf jeden Fall, worauf es ankommt und kann dann auch ganz gut mit den Familien arbeiten.
Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, ich meine, Sozial- und Familienhilfe, was kann ich mir darunter vorstellen? Wenn sowas ist, dann kommt ja eigentlich immer dieses Horrorszenario, da können wir nachher gerne drüber reden. Aber was ist das Ganze hier?
Also im Grunde genommen gehen alle Mitarbeiter in die Familien, aber nur auf Geheiß des Jugendamtes.
Okay.
Das bedeutet, dass das Jugendamt im Prinzip feststellt, ob eine Hilfe vonnöten ist für die Familie. Und dann wird ein Hilfeplan erstellt. Und in diesem Hilfeplan stehen dann verschiedene Ziele, wie zum Beispiel, die Eltern verstehen sich nicht mehr so gut mit dem Kind, die Kommunikation soll verbessert werden.
Ja.
Oder es geht um Hobbys, Schulbesuch des Kindes. Und da arbeitet man dann mit den Eltern und der Familie zusammen, dass das alles wieder gut funktioniert.
Und wenn man mal so überlegt, ich meine, der Weg ist, glaube ich, relativ lang, bevor dem Jugendamt das klar wird, dass da ein Bedarf besteht. Also meistens sind es ja nun keine Kinder, wo seit 14 Tagen eine Problematik aufweist, sondern ich stelle mir so vor, das werden wahrscheinlich Kinder sein, die irgendwie seit 2, 3, 4, 5 Monaten nicht mehr regelmäßig in der Schule waren, unentschuldigt fehlen, dass da irgendwie was aufleuchtet, dass der Lehrer aufmerksam wird. Ich vermute mal, dass es wird einer mit der klassischen Kontaktaufnahmen sein, dass da irgendwie was passiert, oder kommt das auch von den Eltern selber?
Also es gibt auch Eltern, die melden sich selber, wo sie sagen, wir kommen hier einfach nicht mehr weiter, das Kind ist ständig weg, wir haben überhaupt gar keine Handhabe mehr, wir erreichen das Kind nicht mehr. Das gibt es natürlich auch, aber natürlich auch Meldungen, ob aus Schule, Nachbarschaft oder irgendwo anders her, das gibt es natürlich auch.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich so, es gibt einen Weg, oftmals gehen die Familien erstmal oder die Eltern erstmal in eine Erziehungsberatungsstelle, dann probieren sie das aus. Vielleicht gibt es auch noch Schulsozialarbeiter, wo man dann einfach nochmal gucken kann, was kann man machen. Wenn das dann alles nicht mehr reicht, dann geht es halt weiter zur Familienhilfe.
Kann man sagen, gibt es ein bestimmtes Altersspektrum, in dem sich die Kinder bewegen, oder ist es wirklich so von 3 Jahren bis 18 Jahren oder weiß der Geier was? Also ich bin, wie gesagt, komplett fremd aus dem Gebiet, klär mich auf.
Also es braucht auf jeden Fall ein Kind. Und das ist dann ab der Geburt bis auf jeden Fall zum 18. Lebensjahr. Kann aber eventuell sogar noch verlängert werden bis zum 21.
Ja, ja. Ja, interessant. Und wenn man so überlegt, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich meine, bei Kindern und Jugendlichen, da hat man so ungefähr, kann man sich gut vorstellen, okay, wie sieht so die Tätigkeit aus? Aber wenn du sagst, irgendwie seit der Geburt, wie ist da so die Zielvereinbarung oder was sind da meistens so eure Aufträge? Ist es da so häusliche Struktur oder was ist das, was ihr begleitet oder unterstützt?
Häusliche Struktur ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Oftmals ist es ja so, dass bei Babys, dann hast du halt keinen richtigen Schlafrhythmus mehr und kriegst vielleicht dein Haushalt nicht so gut hin. Vielleicht sind da auch schon ältere Kinder, die auf jeden Fall zur Schule müssen, aber Mama kriegt es irgendwie nicht mehr so gut hin, weil sie eben halt die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und da guckt man einfach dann gut hin, was braucht die Familie.
Was ja natürlich auch eine Riesenunterstützung sein kann, wenn ich auch gerade so überlege, als alleinerziehende Mutter oder Vater, ich bin zu Hause und mir wächst alles über den Kopf und ich verliere irgendwie den Halt. Da kann das ja auch eine richtig gute Unterstützung sein, wenn ihr da mit drin seid.
Ja, absolut. Ja. Also auf jeden Fall erstmal als Unterstützung und gucken, was ist denn da überhaupt los. Und dann auch immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja,
also
klar.
Zum Schluss ist ganz klar, dass die das alles gut wieder alleine hinkriegen.
Und das ist auch wahrscheinlich euer Primärziel, dass alle eigenständig wieder in die Versorgung, in dem ganz normalen, regulären Alltag gehen können.
Ja, richtig.
Ja. Wenn ihr so überlegt, so gibt es so einen groben Regelschnitt, wie lange ihr Familien begleitet, würdet ihr eher sagen, das ist so 14 Tage oder reden wir hier eher von 1-2 Jahren?
Das kommt immer ganz auf die Familie an. Ja. Also oftmals fangen wir an mit 3 Monaten. Das ist das, was das Jugendamt dann vorgibt, um nochmal zu gucken, was ist es denn überhaupt, in welche Richtung geht es. Das nennt sich Krisenintervention. Mhm. Und dann setzen wir uns nach 3 Monaten nochmal zusammen mit den Familien, mit dem Jugendamt und gucken, was gibt es, welche Ziele wollen wir erreichen, welche Ziele können wir auch erreichen und welche Ziele müssen erreicht werden. Und dann gibt es immer Hilfepläne für ein halbes Jahr.
Ja.
Das bedeutet …
Alle halbe Jahre …
Genau, treffen wir uns wieder, besprechen das nochmal, gibt es noch was, gibt es was Neues, können wir es abhaken und dann ist hoffentlich irgendwann nach 1,5-2 Jahren spätestens auch Schluss und Hilfe zur Selbsthilfe.
Hat geholfen.
Sie können wieder alleine.
Ja, das ist doch schön. Wenn man sich so ein Helferplan-Gespräch vorstellt, wie muss ich mir das vorstellen? Sitze ich da denn quasi, gehen wir mal davon aus, ich bin die betroffene Person, habe ein Kind zu Hause und bin überfordert, habe die Hilfe bekommen vom Jugendamt und jetzt steht ein Helferplangespräch an. Das klingt ja natürlich immer so ein bisschen ja unbekannt. Wenn man das selber nie mitgemacht hat, würde ich jetzt denken, das läuft wie im Krankenhaus bei einer Arztvisite. Ich liege da alleine im Bett und um mich herum sitzen 12 Leute, die auf mich herabgucken und sagen so, 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 so und so und dann gehen sie wieder raus. Wie ist so ein Helferplangespräch aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich ist die Familie eigentlich, das sind diejenigen Personen, die am besten wissen, wo sie Unterstützung brauchen.
Ja.
So, und das Jugendamt, also die erzählen dann auch ganz viel darüber, wo sie Hilfe brauchen, was sie benötigen und was man vielleicht auch alles einfach, was einem über den Kopf wächst, wo die Probleme sind. Und dann guckt das Jugendamt, was brauchen wir denn wirklich, um zum Beispiel eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Da sind die dann eben halt, haben da nochmal den Blick drauf und dementsprechend werden dann Ziele vereinbart. Wir als SBFH kommen dann nochmal mit rein und sagen, was wir auf jeden Fall leisten können, weil wenn es nachher darum geht, für die Klienten einkaufen zu gehen, das machen wir natürlich nicht. Also da sehen wir schon zu, dass wir einen Plan erarbeiten, wie die Familie das gut hinkriegt, dass sie auch regelmäßig Einkauf da hat. Aber wir würden auf jeden Fall nicht für die Familie einkaufen gehen.
Nee. Und wenn, dann wäre es eher begleitend, weil da eine andere Problematik hinterstehen würde. Und dann wäre ja auch wahrscheinlich eher ein anderer Fachbereich dafür zuständig, weil dann gar nicht der Fokus primär auf dem Kind liegt, auf dem Kinderschutz liegt, sondern eher auf die Sicherstellung der erwachsenen Person, ne? Dass da dann alles dementsprechend richtig läuft.
Genau, wobei, wenn nie Essen im Haus ist.
Ja, genau. Klar, das eine beißt das andere.
Ja,
ne? Aber man ist halt kein Hol- und Bringedienst und kein Taxiservice.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber um nochmal zurückzukommen, da sitzen wir halt alle zusammen. Die Familie sagt erstmal, was sie braucht. Das Jugendamt sagt, was sie braucht, um das alles sicherzustellen. Und dann haben wir meistens schon ein paar Ziele vorformuliert und dann gehen wir alle auseinander und machen eigentlich schon den ersten Termin mit der Familie aus.
Also geht es dann quasi, sitzt dann die betroffenen Seite da, ihr sitzt da und das Jugendamt sitzt da und wahrscheinlich kann ich mir auch vorstellen, wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, dass es selber auch mit dabei sitzt?
Auf jeden Fall,
ja.
Das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gibt auch noch eine weitere Form, das ist der Erziehungsbeistand.
Ja.
Und da geht es tatsächlich nur um den Jugendlichen.
Okay.
Also das ist…
Ab welchem Alter ist das?
Kommt immer ganz drauf an. Ja. Manchmal auch schon ab 10.
Okay.
Also, oder vielleicht jünger, ein bisschen älter.
Ja. Mhm. Also liegt es dann wahrscheinlich auch an dem Charakter von dem Kind. Wie weit ist der entwickelt? Wie weit kann er das schon annehmen oder nicht?
Genau. Und was braucht er vielleicht auch,
Okay, aber das ist ja auch eine coole Geschichte eigentlich.
Das ist eine total coole Geschichte. Ja. Vor allen Dingen, weil da oftmals auch die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind nicht mehr stimmt. Ja. Und da, man weiß es ja selber als Mutter oder Vater.
Ja, das ist mir komplett fremd, da habe ich ja noch nie von gehört.
Aber manchmal haben andere einfach einen besseren Draht zu den Kindern und von daher ist das immer ganz cool, wenn da nochmal jemand drauf
dazwischen
guckt.
Sitzt und so ein bisschen Vermittlerrolle einnehmen kann. Ja, wenn ihr eure Arbeit beschreibt, wir hatten ja gerade schon mal irgendwie drüber geredet, der Hauptschwerpunkt ist ja natürlich die Eigenverantwortung, das alles wieder zu erlangen und ein ganz normales Leben wieder führen zu können. Was sind noch so eure Schwerpunkte? Also wo legt ihr viel Wert drauf in eurer Tätigkeit? Kindeswohlgefährdung, dass das nicht stattfindet. Check, das haben wir.
Genau. Also unser Schwerpunkt ist tatsächlich, dass wir Kinder betreuen von psychisch kranken Eltern.
Okay.
Ob jetzt Depressionen, Borderline, Autismus oder.
Ja.
Das ist tatsächlich nochmal ein Schwerpunkt von uns hier in der OG bei der SPFH.
Und da geht es dann wahrscheinlich primär darum, wie äußert sich die Krankheit in Bezug auf dem Kind? Oder ist es, kann ich mir das vorstellen, theoretisch so wie, wie soll ich mir das vorstellen? Also es hat natürlich viele Facetten. Ne? Also es geht wahrscheinlich nicht primär darum, jetzt den Erwachsenen zu behandeln und denen irgendwie Unterstützung zu geben, sondern immer im Zusammenhang mit den, wie nennt man das noch? Moment. Mein Kopf macht gerade nicht Klick. Nicht volljährig, sondern minderjährig. So, da haben wir es.
Also, es ist natürlich so, dass manche Erkrankungen sich auch auswirken auf die Kinder.
Natürlich.
Und vielleicht auch auf den Partner.
Ja.
Und dass man da einfach nochmal ganz gut hinguckt und auch vielleicht Unterstützung bietet, indem man es nochmal erklärt, indem man nochmal vielleicht eine Auszeit irgendwie oder guckt, was braucht derjenige, nicht nur der Erkrankte, sondern auch das ganze Umfeld. Wie kann man auch ein sicheres Netz irgendwie basteln, dass wenn eine schwierige Phase irgendwie da ist, dass man dann nicht alleine dasteht oder
Das ist, ist ja auch für so ein Umfeld ja auch immer ganz schön anstrengend, wenn jemand irgendwie betroffen ist. Und das ist eine schlimme Geschichte. Aber das Verständnis dafür immer aufzubringen, weil irgendwie vor einem halben Jahr hat Mutti noch ganz normal funktioniert oder Vati noch ganz normal funktioniert und plötzlich steht da eine Depression im Raum. Und wie soll man das verstehen, wenn man irgendwie 7, 8, 9 ist, dass man mal heute einfach mal müde ist und gar nichts macht?
Ja.
So, das ist schwierig, ja.
Und wie kann auch das Umfeld reagieren, dass nicht Mama schuld ist, dass das jetzt alles hier den Bach runtergeht, sondern eben halt, dass wir auch ein bisschen Verständnis für die Erkrankung haben und wer kann welche Aufgabe übernehmen, damit es allen gut geht.
Ja, das stimmt. Ich kenne noch so aus meiner Depressionszeit, wo ich auf der Station gearbeitet habe, dass es auch Lektüre gibt für Angehörige oder für Kinder, die halt genau diesen Prozess irgendwie beschreiben und Kindern auch über Bildern erklärt, was passiert da jetzt gerade? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst so, oder nicht? Also ich sage immer Benjamin Blümchen, die Folge Benjamin Blümchen wird verhext, ist die schönste Erklärung für kleine Kinder, um Depressionen zu verstehen. Das ist immer ganz erschreckend und als ich es dann selber mal wahrgenommen habe, nachdem mir eine Psychiaterin das gesagt hat, so Chris, hör dir die mal an, dann verstehst du das. Und ich gedacht, naja, ich verstehe es eigentlich schon, aber das ist schon erschreckend, wie man da manchmal sehen kann, was es da für Parallelen gibt.
Mir fällt tatsächlich jetzt so ganz spontan
Ich bin auch ein gemeiner Pinsel. Ich weiß.
Tatsächlich. Also ich könnte dir jetzt sagen, für Diabetes gibt es ein ganz tolles Buch, das dann erklärt wird, auch für Kinder. Also
damit die verstehen, dass sie nach dem Insulin und Blutzucker gucken müssen.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder einfach, dass es denen manchmal auch nicht so gut geht, wenn der Blutzucker verrückt spielt.
Ja, natürlich. Ja, solche Aspekte, das berücksichtigt man immer nicht. Aber klar, sowas ist ja auch irgendwie ein ganz großes ganz
aber
großes Ding.
Es gibt auch ganz tolle Bücher, gerade für Kinder, bezüglich Depressionen oder irgendwie.
Ich habe dieses eine Buch auch vor Augen, wo genau Depressionen erklärt wird in so einem schönen, aber ich komme auch nicht auf den Titel, darum habe ich gehofft. Naja, vielleicht, aber nicht.
Oder nein.
Nee. Und also es ist ja schon sehr bunt, was ihr erklärt und was ihr sagt. Und also es hat den Aspekt, jenen Aspekt. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich stehe morgens auf und möchte jetzt zur Arbeit starten. Was erwartet mich dann so im ganzen Alltag? Also was kann es sein?
Ich starte meinen Tag eigentlich immer mit dem ersten Blick aufs Handy, um zu gucken, ist gerade irgendwas gewesen.
Ja.
habe dann aber auch vor allen Dingen als Bereichsleitung meine Mitarbeiter im Kopf.
Na klar.
Fällt jemand aus oder ja. braucht irgendjemand Unterstützung oder. Dann gucke ich einfach, gibt es da was zu regeln oder nicht.
Ja.
Und ansonsten habe ich halt ganz normal meine Termine. Da fahre ich dann zu den Familien und hoffe, dass die Termine immer so stehen bleiben, wie wir sie auch ausgemacht haben. Ja. Manchmal kommt ja ganz spontan was dazwischen.
Na klar.
Genau. Und dann fahre ich einfach in die Familien und gucke mir das an. Woran arbeiten wir gerade? Was machen wir? Wo wollen wir hin? Oftmals wissen wir das auch schon im nächsten Termin, was wir dann tun oder eben halt auch nicht.
Magst du da vielleicht mal so grobe Beispiele sagen, was da so Tätigkeiten sein könnten? Einfach nur, damit ich als Außenstehender so ein bisschen verstehe, was könnten eigentlich so Hilfen sein, die ich bekommen könnte?
Ich habe zum Beispiel im Moment eine Familie, die sind getrennt und Mama und Papa streiten sich sehr um die Kinder.
Ja.
Also wo die Kinder ihren Lebensmittelpunkt haben. Und auch so sehr, dass sie eigentlich nicht mehr miteinander reden wollen. Und wenn sie das tun, eskaliert es so sehr, dass dort auch Polizeieinsätze sind.
Oh, schade.
Und da komme ich halt immer hin und sehe zu, dass ich das mit den Kindern, also eigentlich mit den Erwachsenen regel, dass die Kinder
außen vor stehen,
aber auch den anderen Elternteil regelmäßig sehen.
Ah ja, okay.
Egal, wo sie leben und dass das völlig in Ordnung ist, Mama und Papa getrennt sind und es immer klar ist, die einen sind dort, die anderen sind dort und sie können sich aber gegenseitig besuchen und keiner nimmt es krumm.
Ja, klar.
Und dann eben halt auch mit den Eltern Vereinbarungen treffen, immer wieder austauschen, gucken, was brauchen die Kinder, wer kann welche Aufgabe übernehmen. Und mein großes Ziel ist es, dass wir nachher zum Schluss dastehen und dass die Eltern dann sagen, okay, auch ich darf das Kind vom Kindergarten abholen oder eben halt, ich bringe es dir wieder nach Hause, ohne dass es eskaliert.
Also eine Elternrolle auch einnehmen können, ohne dass man jetzt zusammen zu Hause wohnt, sondern jeder ist sich seinem Verantwortungsbereich bewusst und man kann miteinander wichtige Dinge kommunizieren, ohne dass danach irgendwie eine Bombe explodiert.
Genau, auf jeden Fall die Elternrolle und partnerschaftlich hat das einfach nicht funktioniert.
Nee, das ist auch manchmal also vollkommen legitim und das ist manchmal so. Manchmal lebt man sich einfach auseinander und dann ist es gesünder, wenn man getrennte Wege geht, als den gemeinsamen Weg durchzuziehen. Ja.
Absolut, aber da brauchst du erstmal ein Verständnis dafür, dass das dann auch in Ordnung ist und nicht, dass da noch viele verletzt sind. Oder.
Aber auch die Kinder müssen es verstehen. Ne? Mhm. Also gerade wenn es mal ein funktionierender Haushalt war, dass das auf einmal sich umändert und dann die Eltern da auch noch Beifutter geben, das ist natürlich schwierig irgendwie für die Kinder zu verstehen. So, ne?
Und die Kinder sind immer Teil von beiden Eltern.
Ja.
Das muss man einfach sehen.
Das ist ganz wichtig.
Und wenn der eine Elternteil den anderen so schlecht macht, das ist...
Schwieriges Thema. Es ist super sensibel. Also ich finde halt auch gerade die Arbeit immer mit Kindern und Jugendlichen, wo irgendwie auch Schutzbefohlene dabei sind und wenn man dann aus professioneller Sicht in sowas reinkommt, ist es halt auch immer so ein bisschen auch was einen selber ja auch berührt. Mhm. Also ich glaube, dass darf man auch nicht immer zu nah an sich ranlassen, aber auch wir sind Menschen.
Ja, klar.
Das darf man immer nicht vergessen. Ne?
Natürlich.
Ja.
Aber schön ist dann auch zu sehen, dass irgendwann
passiert
da was
und
können das dann auch gut zulassen und auch wirklich für ihre Kinder.
Ja.
Also das ist
irgendwann kommt dieser Punkt, wo die Reflexion auch stattfindet. Ne?
Ja. Wo man nicht mehr denkt, wie verletzt bin ich eigentlich, sondern was brauchen meine Kinder.
Ja.
Und das ist wichtig. Genau.
Ja, diesen Fokus nicht zu verlieren. Mhm. Ne? Ja. Wo wir gerade über belastende Situationen sprechen und natürlich du als Bereichsleitung hast ja dein Team hinter dir. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Wir sind im Moment 12 Leute.
12 Leute, Und dann vermute ich mal, auch für die Mitarbeiter gibt es irgendwelche Angebote für entlastende Gespräche oder habt ihr Supervisionen, wo dann immer ein Mensch von außerhalb reinkommt und Themen mit einem thematisiert?
Ja, wir haben auf jeden Fall regelmäßige Dienstbesprechungen. Wir haben auch Supervision. Wir haben immer wieder Fortbildungen zu bestimmten Themen, die gerade für uns wichtig sind.
Ja.
Da sagt doch jeder irgendwie, was brauchen wir im Moment oder mir ist wichtig das. Und dann gucken wir, dass wir da was zu bekommen.
Ja.
Mein Telefon ist eigentlich so gut wie immer an. Die können immer anrufen.
Ja.
Aber was bei uns wirklich total toll ist, wir arbeiten alle im Tandem. Das heißt, wir sind eigentlich immer zu zweit.
Das ist immer gut, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann ist auch der direkte Austausch da.
Ja.
Also es ist... natürlich kann sich das auch mal aufteilen, dass jemand sagt, Mensch, ich kann ganz gut mit den Eltern, ich kann ganz gut mit den Kindern und dann teilt sich das auf. Aber grundsätzlich sind sie zu zweit und haben da eigentlich immer ein sehr, sehr guten Austausch miteinander.
Wollte ich gerade sagen, gerade wenn nochmal eine Problematik da ist und man, ne, auch als Mitarbeiter sitzt man ja manchmal da und denkt sich, ja gut, ich komme zwar aus dem professionellen Bereich, aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo es nach vorne und wo es nach hinten geht. Sich da dann mal auszutauschen miteinander und zu sagen, Mensch, hast du eine Idee, wie sollen wir da angehen? Ich glaube, das kann eine sehr entlastende Situation dann ja auch für den Mitarbeiter selber sein.
Ja, ne? Ja. Funktioniert.
Ja, das ist ein schwieriger Spagat. Ich bin ja mit Erwachsenen unterwegs und bei mir ist es ja in erster Linie immer so die Selbstverantwortung und das sind erwachsene Menschen, die können selber ihren Weg entscheiden. Aber wenn dann auch noch der andere Paarschuh mit dabei ist, wo es wirklich um Schutzbefohlene geht, ist das natürlich auch immer ein sehr schwieriger Spagat in dem Sinne, wo müssen wir jetzt eingreifen und wo können wir sagen, nee, die Verantwortung liegt bei den Eltern. Auch da gibt es ja so einen Punkt, der nicht überschritten werden darf.
Genau. Ja. Und da würde ich einfach sagen, Kinderschutz.
Ja.
Also jeder darf grundsätzlich so leben, wie er möchte. Ja. Und aber wir müssen gucken, dass es den Kindern dabei gut geht.
Ja.
Und das kann man bis zu einem gewissen Grad gut aushalten.
Ja.
Und es darf auch sein. Also das wäre ja schlimm, wenn wir alle irgendwie gleich leben.
Ach, mein Gott, ja. Also,
aber ja, wenn es da an eine Gefährdung geht, dann ja, guckt da auch keiner mehr zu.
Nee, nee, das ist aber auch, glaube ich, gut und wichtig und richtig, dass es so ist, wie es ist.
Ja.
Glaube ich.
Ich meine, das Coole an der Familienhilfe ist tatsächlich, die haben da einen Blick drauf.
Ja.
Und wir sind alle offen und ehrlich.
Ja.
Also es würde keiner jetzt irgendwie in eine Familie reingehen, dem würde was auffallen. Und dann gehen wir zum Jugendamt und sagen, nimm mal bitte das Kind da raus oder so. Das ist totaler Quatsch.
Ja. Ja.
Aber wir arbeiten alle mit den Familien und die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen und die sind alle offen und ehrlich und wenn was auffällt, wird es sofort angesprochen.
Wo wir gerade irgendwie bei dem Thema sind, einer mit der größten Vorurteile, die man ja eigentlich immer so in dem Bereich mit Jugendamt hat, oh Gott, da ist jetzt was auffällig geworden, da kommt jemand und nimmt mir mein Kind aus der Familie. Mhm. Aber wenn du ja auch gerade so sagst, ne, wir sind offen und sind dann auch für die Familien da, seid ihr ja eigentlich auch nochmal ein super guter Zwischenschritt, um genau sowas verhindern zu können, weil ihr könnt die Familien darauf aufmerksam machen und sagen, hier, das Verhalten muss geändert werden, weil ansonsten wäre das eine Gefährdung, wenn das jetzt auf lange Sicht so weitergeht.
Mhm.
Was ja Schulpflicht zum Beispiel ist.
Genau.
Ja.
Das auf jeden Fall. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten.
Ja.
Also ich gehe dann eher davon aus, dass die Kinder eingesperrt geschlagen werden oder was auch immer.
Ja, das ist ja natürlich das Krasse, aber ich denke immer es gibt ja auch so eigentlich Sachen, wo die Eltern manchmal gar nichts groß für können, was aber auch Kindeswohlgefährdung ist und das ist die Schulpflicht immer so. Ne? Also ich meine, wir alle kennen die Zeiten und die Phasen, wo man sagt, ach naja, bevor ich jetzt zur Berufsschule gehe, gehe ich mal schön frühstücken oder so normal zur Schule, gönne ich mir irgendwie den Platz am Spielnachmittag, aber da können die Eltern auch nicht viel machen und da sind ja auch dann so Rollen irgendwie betroffen.
Genau, aber du musst halt als Eltern nachweisen, dass du alles getan hast,
genau,
damit das dann funktioniert.
Genau. Ja, ja.
Wenn du dann natürlich daneben stehst und sagst, ach ja, bleib doch heute im Bett, ich leg mich nochmal mit dazu
klar.
Ich gehe auch wieder ins Bett, dann funktioniert das natürlich nicht.
Nee,
aber
nee.
Wenn du als Elternteil einfach auch nachweisen kannst, hier jeden Morgen und ich wecke und ich bringe ihn hin und völlig egal, mit Schlafanzug oder keine Ahnung.
Ja.
Oder wir haben, keine Ahnung, die Polizei schon gerufen, damit er dann
zur Schule Mama hat früher immer gesagt, und wenn ich dich mit der Schubkarre zur Schule fahren muss, ist mir egal, aber du gehst heute hin.
Ja, genau. Das ist schon mal der erste Schritt.
Ja, das war natürlich auf Plattdeutsch, wo sie es gesagt hat, aber das sind solche Fälle und das kennt ja jeder aus seinem Alltag auch. Also wer hatte diese Diskussion zu Hause nicht?
Genau. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir da darauf hinweisen und einfach auch nochmal eine Zeit haben, um das zu bearbeiten.
Ja.
Also das ist ja, Dinge auszuprobieren, zu reflektieren, was hat geholfen, was hat nicht geholfen, wovon machen wir mehr, wovon lieber weniger, um dann nachher gute Ergebnisse zu präsentieren.
Und das ist ja auch das, was viele halt immer vergessen. Das Ziel von einem Jugendamt ist seltenst dass das Kind da aus der Familie rauskommt, sondern auch die haben ja den Wunsch, dass alles so bleibt und dass es so klappt, wie es ist oder wie es natürlich sein sollte.
Ja.
Ja,
genau.
Ja, nein, das ist ja so. Also diese Angst vom Jugendamt, die sitzt ja fest und da hatten wir vorab ja auch schon mal kurz gesprochen. Das ist so das, was man aus allen Richtungen immer wieder hört, was ich total traurig finde und schade finde, weil das eine Chance ist, die man verpasst, wenn man diese Hilfe nicht in Anspruch nimmt.
Ja, das stimmt. Ich meine, klar, wenn jemand dann handeln muss,
dann ist das so und das ist gut so.
Aber bis dahin ist ein langer, langer Weg. Ja. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Hilfeformen, die man einfach auch noch nutzen kann.
Ja.
Und von daher kann ich einfach immer nur empfehlen, offen und ehrlich zu sein.
Ja.
Aber natürlich auch die Bereitschaft haben, was verändern zu wollen, wenn etwas schief läuft.
Was ein großer Aspekt ist. Ne?
Genau.
Ja, weil einfach so eine Wunderpille oder einfach mal, da kommt jemand und übernimmt jetzt alles und dann glänzt das Haus. Ja. Wie Frau Dopfeier, das, die Funktion habt ihr nicht. Das ist einfach nur die Anleitung wahrscheinlich.
Eher, genau, ne? Richtig.
Ja. Ja, ihr und zeigt die Wege aus. Ja, ja. Ja, mega interessant. Also ich merke auch immer, wenn es so um Kinder und Jugendliche geht, man selber ist auch immer super sensibel. Und aber das, so ist das Leben, so ist der Alltag. Und man kann nicht immer alles beeinflussen, was da so kommt. Oder was da halt nicht kommt. Und wenn man selber halt depressiv wird und sowas halt mal in eine andere Richtung laufen kann. Ne?
Dann wäre es immer gut, wenn man Hilfe wüsste, hat. Ja. Da und dahin kann ich mich wenden, ja.
Ja, das stimmt. Stefanie, wie sieht's aus? Gibt es irgendwie was, was du noch erzählen möchtest, was dir wichtig wäre zu sagen oder was du einfach aus dem Nähkästchen nochmal plaudern kannst? Weiß der Geier. Hau raus.
Aus dem Nähkästchen.
Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst irgendwie, hey Chris, da haben wir gar nicht drüber geredet, das wäre mir total wichtig. Oder sagst du, boah, war das ein Interview von der Krönung, von der Goldkrone?
Also was mir tatsächlich ganz spontan einfällt, falls hier irgendwelche pädagogischen Fachkräfte sind, die dürfen sich total gerne bei uns melden.
Ja.
Und wenn sie Bock haben auf Familienhilfe und da irgendwie zu arbeiten, dann auf jeden Fall gerne an uns wenden.
Ja, das könnt ihr natürlich machen, ganz klassisch über unsere Podcast-E-Mail, die wir zum Schluss ja immer nochmal einblenden, dann leiten wir das Ganze fleißig weiter. Oder ihr meldet euch einfach direkt bei Stefanie, das wäre unter der spfh-klöver mit f at ostfriesische-gesellschaft.de und einfach eine flotte E-Mail schreiben mit Hallo, hier bin ich und dann kann der Kontakt sich da aufbauen.
Ja, gerne. Ja.
Wie ist es so, auch für vielleicht Studierende oder sonstige, gibt es die Möglichkeit bei euch Praktikas oder sonstiges zu machen? Weil auch sowas ist ja, warum nicht?
Also wir haben immer die Möglichkeit, Praktikanten anzunehmen, was ein bisschen schade ist. Wir hatten jetzt eine 6-Wochen-Praktikantin, das ist einfach zu wenig
das
Zeit,
kurz, ne?
Um wirklich den Bereich zu erfassen.
Ja.
Da muss man auch gucken, dass man, dass die Familien überhaupt auch erstmal zustimmen, dass
dann
eine Praktikantin mit rein darf.
Ja.
Und wie gesagt, 6 Wochen sind da wirklich, wirklich kurz, weil das sind vielleicht, wenn es von Anfang an losgeht, 6 Termine, vielleicht auch ein paar mehr, wenn das wirklich intensiv ist, aber das ist einfach zu wenig, um wirklich hinter die Kulissen zu gucken.
Und wahrscheinlich auch Mindestalter 18, vermute ich.
Ja, das wäre schon richtig, richtig gut.
Ja. Ja, weil drunter ist schwierig.
Ja, genau. Ja. Aber wir haben natürlich total gerne Anerkennungsjahr-Praktikanten.
Ja.
Also falls hier jemand von der Fachhochschule ist, Anerkennungsjahr hier bei uns machen möchte, total gerne.
Ich möchte ja nicht sagen, dass wir gerade einen haben, aber wir haben gerade frisch einen reingekriegt. Wir sind auch froh drum.
Ja, mega.
Ja, nee, cool. Wie gesagt, sollte da irgendwie der Wunsch auf Kontakt bestehen, wendet euch gerne an eine von den beiden E-Mail-Adressen. Ansonsten hat die Ostfriesische Gesellschaft ja auch eine wunderbare Website, wo man Telefonnummern rausfinden kann und nachgucken kann. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch irgendwie schöne Arbeitszeit und das war's erstmal und ja, wir hören uns. Ja. Tschüssi.
Tschüss.
Wenn ihr Feedback für uns habt oder einen lieben Gruß da lassen möchtet, immer her damit an podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Macht's gut und denkt dran, immer schön achtsam bleiben und eine Tasse Tee trinken.